der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem besonderen Gast und einem richtig guten Thema. Herzlich willkommen, Mirko Kaspar. Moin, Mirko.
Ja, ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Und bei der Ankündigung, wie könnte ich mich nicht noch mehr freuen als eh schon? Ich freue mich, hier zu sein.
Danke. Super. Lieber Mirko, du bist natürlich ein Promi in unserer Branche, nicht nur im E-Commerce, sondern überhaupt im Digital-Marketing schon ein langjähriger Wegbegleiter. Für die wenigen, die dich noch nicht kennen, bitte sag doch mal ein, zwei Worte und dann reden wir heute über ein Knaller-Thema. Es geht nämlich um Führung, aber dazu gleich mehr.
Ja, und dann docke ich da vielleicht direkt an. Meine erste Führungserfahrung war in den 90ern. Ich habe viel Musik gemacht und die erste und die zweite Band gehabt und irgendwann dann auch angefangen, eine Band zu managen. Und wir hatten tatsächlich einen Plattenvertrag bei Universal Music 1995. Ja. Das war so meine erste Führungserfahrung. Das war nicht immer ganz sauber, glaube ich, aber trotzdem. So ging es los. Dann habe ich aber klassisch BWL studiert. Bin dann kurz nochmal in die Musikindustrie, war dann unsicher, bin zu McKinsey 5 Jahre. Bin dann nochmal in die Musikindustrie und habe dann 2006 angefangen zu gründen und Unternehmen zu leiten. Irgendwann bin ich auch in Aufsichtsräte gegangen. Und jetzt seit 2,5 Jahren beschäftige ich mich im Wesentlichen mit dem Thema Führung als Advisor, Mentor, Coach für CEOs und Führungskräfte, die das meiste Potenzial aus ihrer Unternehmung rausholen wollen.
Sehr gut. Du warst auch sehr lange im E-Commerce unterwegs. Das hast du jetzt so schnell überschlagen. Magst du noch einen Satz zum E-Commerce sagen?
Ja, total gerne. Da habe ich ja sehr, sehr lange verbracht. Die wichtigste Station war sicherlich Mr. Spex mit dem Dirk zusammen. Wir haben das 13 Jahre lang zusammengeführt, an die Börse gebracht. 21 war das. Und das war eine super Erfahrung. Bin ich sehr dankbar für. Und da habe ich daraus entstand eigentlich so ein bisschen die Leidenschaft für den E-Commerce. Mit Marketing und Strategie habe ich mich immer beschäftigt. Ja, ich hatte das auch noch nicht jetzt gerade rausgestellt. Ich habe nebenher noch eine Agentur für Markenpositionierung auf Basis von Marktforschungsergebnissen. Und das habe ich dann immer mehr im Commerce im consumerbasierten Commerce eigentlich eingewendet.
Richtig gut. Du hast also schon mehrere Perspektiven und mehrere Branchen gesehen und eingenommen. Du hast dich dann auch, weil du ja auch wirklich ein schlauer Kopf bist, der auch Wissen gut vermitteln kann, wie ich finde, das aber nicht nur in der Lehre gelassen, sondern hast jetzt auch ein Buch geschrieben. Das ist auch so mal der Auslöser, dass wir es endlich mal geschafft haben, hier in diesem Podcast zu sprechen. Führen, innere Ausrichtung und äußere Wirkung, Klarheit schaffen, Energie erzeugen, Erfolg managen. Kracher Titel. Aber das ist so das Werk, was jetzt in Kürze rauskommt. Wir nehmen den Podcast jetzt Anfang September 26 auf. Sag mir mal kurz, du wirst noch deine eigene Motivation haben, aber sag mir mal, warum ist denn Führung jetzt gerade in dieser Zeit so besonders wichtig?
Ja, wir haben an zwei Sachen, die gleichzeitig passieren. Das eine ist, die Welt wird komplexer. Ja? Dynamischer, unsicherer, und ich nenne nur das Thema AI, das ist ja wie Digitalisierung auf Steroiden. Und das andere ist, wir haben aber das menschliche Bedürfnis nach Orientierung, nach Zugehörigkeit, nach Wirksamkeit, das bleibt. Es kommt die Führung ins Spiel, in so einer komplexen Environment, den menschlichen Bedürfnissen auch zu entsprechen. Und da gibt es häufig so einen Kipppunkt, dass das entweder kippt in so einen Kontrollwunsch, die Welt sich passend zu machen und mit Härte zu agieren. Oder es gibt so eine Vermeidungsbewegung, wie das bringt jetzt eh nichts. Oder ich habe gute Absichten, aber ohne konsequente Verantwortung. Und diese Kippbewegung zu vermeiden, und zwar jetzt ein dritter Weg. Und der heißt, ich kann Verantwortung tragen, ich kann Klarheit erzeugen, ohne so zu tun, als sei die Welt total einfach. Und das war im Prinzip der Anlass für mich zu sagen, okay, das Thema ist hochrelevant, da habe ich was zu sagen.
Haben wir auf der makroökonomischen Seite irgendwelche, also klar, wir haben jetzt die KI-Veränderung, die du gerade erwähnt hast. Wie sieht es jetzt speziell in Deutschland mit Führung aus?
Ja, gut, die Situation in Deutschland ist so, ich habe neulich nochmal einen Vergleich gesehen der wirtschaftlichen Entwicklung der statistisch erfassten Länder. Da haben wir so über 190. Da lagen wir in der wirtschaftlichen Entwicklung seit 2019 auf Platz 172. Ja, das heißt, wir haben es eben nicht geschafft, nach 2019 und nach auch dann Corona wieder an eine irgendwie dynamische, positive Wachstumsmomentum anzuknüpfen. Und das ist brutal frustrierend. Und der Druck, der lastet besonders natürlich auf Konsum und orientierten und B2C-Unternehmen. Aber natürlich, wir kennen es auch aus der Industrie, hohe Energiekosten etc. Also die Situation in Deutschland ist schon auch noch mal besonders schwierig. Das kann man nicht anders sagen. Ja.
Ja. Führt das zu mehr Notwendigkeit von Führung im Allgemeinen oder führt das zu einer anderen Art von Führung oder kann man das gar nicht so gut trennen?
Naja, also wenn wir noch mal sagen, Führung hat die Aufgabe, Klarheit zu erzeugen, Richtung, Verantwortung, Energie zu generieren, Leute motivieren und mitnehmen und dann aber auch ins Handeln zu kommen und voranzuschreiten, wirklich aktiv Schritte zu gehen, dann haben wir, ob du bei Infrastruktur, bei Bildung, bei Digitalisierung, bei wo auch immer du hinschaust, fehlt fast überall ein führendes Element, was hier eine Brücke bauen kann. Und ich gebe das Beispiel. Es fehlt fast überall die große Idee, mal eine größere Erzählung. Wir haben eben nicht so die Tradition des strategischen Denkens. Ganz im Gegenteil, es ist häufig immer kleingeredet worden. Ja, so hier schön auf Sicht steuern, das ist smart. Ja, so, oder man kann ja nicht wissen. Naja, gut, ich meine, die Chinesen haben 2011, 12 haben die angefangen, in Elektrifizierung zu gehen. War das jetzt totales Glücksspiel? Ich glaube, da gab es Indikatoren, so lange Rede, kurzer Sinn. Also einfach mal zu sagen, natürlich gibt es die Möglichkeit, auch in der Unsicherheit eine größere Erzählung zu machen. Das andere, es gibt eine Möglichkeit, aus dem Ja-Aber-Ja-Aber ideologischen Streitigkeiten hier zu sagen, wo können wir uns denn treffen? Was ist ein guter Schritt? Ja, und dann die Leute mitzunehmen. Ja, und das Dritte ist eben zu sagen, und den Schritt, den gehen wir auch. Wir machen hier nicht Schaufensterpolitik. Und jetzt einfach mal zu sagen, wir hatten ja Infrastruktur erwähnt, wir haben uns im Staatsvertrag verpflichtet, eine Eisenbahnstrecke an den Gotthardtunnel zu bauen. Ja, die Schweiz hat in der gleichen Zeit den Tunnel gebaut und die Strecke gemacht. Wir haben nicht mal angefangen zu bauen. Das ist ein Commitment, das ist ein Staatsvertrag. Wir halten uns an sowas nicht mehr. Ja, so lange Rede, kurzer Sinn. Dann merkst du, da kommt bei mir so ein bisschen Energie auf. Das halte ich klar für eine Führungsaufgabe.
Ist Führung in unsicheren Zeiten, ist das etwas, was nicht auch eine wahnsinnige Chance ist? Weil wenn so viele so defensiv agieren oder gar nicht agieren, dann wird doch auch Räume frei für Menschen, die vielleicht sonst gar nicht so schnell vorgedrungen werden, oder? Ich fand dein Beispiel mit China so gut, weil du ja auch nochmal so abgebunden hast und gesagt hast, war das Zufall, so habe ich dich verstanden, sondern klar, das war irgendwie eine ganz klare Strategie und das haben die halt über mehrere, die haben ja auch das, also kann man jetzt ein anderes Diskussion, die haben nicht das Problem der Legislaturperioden, dass sie praktisch regelmäßig die Würfel wieder zurücklegen müssen. Aber bei uns empfinden ja viele Menschen, und zu denen gehöre ich auch, dass wir momentan sehr, sehr wenig Vision und sehr, sehr wenig Führung haben. Also wir reden dann über solche Themen wie Krankschreibung nach dem ersten Tag. So.
Das ist so klein-klein. Die Debatte ist so klein-klein, dass denen das nicht peinlich ist, immer wieder neu aufzubringen und links und rechts und immer wieder vor, zurück. Also, ich glaube, natürlich ist das auch eine Chance. Wir haben die Möglichkeit, die Welt zu gestalten, teilzunehmen. Ja, sie ist komplex, aber natürlich kann man wirken. Und jetzt, meine Wahrnehmung ist, dass wir da vielleicht so ein falsches Verständnis haben. Wir müssten diese absolute Sicherheit geben in so einem Plan. Ja? Und wenn dann was schief geht, keine Ahnung, wir investieren in eine Batteriefabrik und die geht pleite. Ja, guess what? Das passiert. Weil es kann sein, dass man auch mal die falsche Batteriefabrik nimmt. Aber ist es deshalb grundsätzlich falsch, in Batteriespeicher zu investieren oder in Batterietechnologie? Höchstwahrscheinlich nein. Ja? So, ein kurzer Punkt, dann führe ich einen Begriff nochmal ein und dann räumen wir es nochmal auf. Was gehört noch zu einer Strategie? Zu einer Strategie gehört zu sagen, das sind die großen Trends, da komme ich, da will ich ungefähr rein in die Richtung, was für Kompetenzen muss ich denn aufbauen? Und dieser Kompetenzaufbau kostet Geld. Und der kostet eine ganze Laie, das dauert, ja, bis man die hat. Und da kommt doch erstmal kein Return on Invest unmittelbar raus. Ja? So. Und da werden Fehler passieren. Aber im Großen und Ganzen kann man sowas abschätzen. Und jetzt machen wir ein Beispiel. Der Elon Musk hat sich hingesetzt, hat gesagt, okay, was muss ich denn können, wenn ich so ein Elektrofahrzeug baue? Ich muss irgendwie Software können, ich muss Batterietechnik können. Und wir haben gesagt, wir sourcen das aus. Was kostet Geld? Ist zu teuer. So. Und der hat das durchgestanden. Und dieses zu sagen, hey Mensch, und wir halten ja auch mal 2-3 Jahre Gegenwind aus, weil wir davon überzeugt sind, ja, und da wird auch der ein oder andere Fehler passieren, ist doch nicht so schlimm, ja. Aber wir haben hier eine Überzeugung. Und das heißt für mich Führung, ja.
Ja. Du bringst in deinem Buch schon als zweites Wort das Thema die innere Ausrichtung rein, das zweite und dritte Wort, die innere Ausrichtung. Das finde ich total interessant. Was bedeutet denn diese innere Ausrichtung und diese innere Führung?
Die innere Führung hat eigentlich zwei Grundpfeiler. Das eine ist, ich muss mal rausfinden, was mein Zustand ist. Weil wenn mein Zustand eng ist und unter Druck, kann das richtig spüren, ja, enge Nacken, dann ist da häufig Frustration, Angst, Unsicherheit und dann geht mein kleiner Fight-or-Flight-Mechanismus los und ich habe überhaupt nicht mehr die Chance, das volle Potenzial einer Situation zu sehen, ja, ich habe den Tunnelblick und ich habe nicht mehr die Möglichkeit, mein volles Potenzial an Kreativität, Multiperspektivität, Ideenfindung einzubringen. Das passiert, wenn ich im falschen Zustand bin. Und was ich gerade geschildert habe, ist, wenn ich im richtigen Zustand bin, dann muss ich schauen, was ist mir eigentlich wichtig? Wovon bin ich überzeugt? Was ist ein wirksamer Schritt? Den kann ich jetzt im Dialog einfordern. Das heißt, zusammenfassend, die innere Führung hat zwei Hauptkomponenten. Das ist, ich merke mal in meinem, welchem Zustand ich bin und den kann ich regulieren. Und in einem regulierten Zustand kann ich mir klar darüber werden, ja, was macht hier eigentlich Sinn und was ist mir wichtig. Und aus dem Bereich kann ich dann in die äußere Führung gehen.
Okay, das heißt, damit fange ich eigentlich an, richtig?
Ja, damit kann ich immer anfangen.
Okay.
Jetzt, ich würde sagen, ich bin jetzt niemand, der sagt, das ist die richtige Reihenfolge. Weil ich glaube, dass auch ein kluges Verhalten, ja, einen guten Einfluss haben kann auf meinen inneren Zustand. Ich mache mal ein Beispiel. Selbst wenn ich jetzt gehetzt bin, aber ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt in so einem gestressten Zustand bin, ich höre wenigstens dem anderen noch mal kurz zu, wo der steht. Das ist jetzt keine innere Ausrichtung, da weiß ich noch gar nicht, wo ich bin. Dann gehe ich jetzt einfach rein und sage, komm, Erik, ey, ich bin jetzt zwar gestresst, aber sag mal, wie siehst denn du die Lage? So. Und jetzt erklärst du mir kurz, wie du die Lage siehst. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich da ein bisschen nachreguliere, wenn ich dir einfach zuhöre, ist relativ groß. Ja? Und dann kann es ja durchaus sein, dass du sagst, aber Mirko, was willst du eigentlich? Dann sage ich, ja, Erik, ey, ich glaube, mir ist wichtig, dass wir hier fair und transparent eine Entscheidung treffen. Mehr kann ich dir gerade gar noch nicht sagen. Aber dann weiß ich schon mal, Fairness und Transparenz waren mir wichtig. So, und das habe ich jetzt gar nicht in tiefer Introspektive rausgefunden, sondern indem ich einfach mal mit dir im äußeren Dialog gegangen bin. Also ich sage, die Richtung kann mal so sein, aber ich muss mir klar werden, irgendwann muss ich dazu kommen zu sagen, was fühlt sich eigentlich richtig und sinnvoll für mich an? Ja? Und dann muss ich irgendwann in den äußeren Dialog gehen mit der Welt, wie sie so ist, ja, und sagen, hör mal, ich habe mir Folgendes überlegt, ich fände es eigentlich ganz gut, wenn wir in die USA gehen würden. Was denkst denn du dazu? Ja? So, und da kommen wir zusammen. Der innere Dialog, um rauszufinden, bin ich eigentlich mit mir im Reinen? Weil sonst habe ich den inneren Kampf permanent. Und dann der äußere Dialog, um zu sagen, So, und jetzt gehe ich auf die Welt zu und gucke mal, ob ich mit der Welt und den handelnden Personen in Einklang komme. Und dann kann ich das volle Potenzial nutzen.
Hast du noch ein Beispiel für, wie kann ich das rausfinden, ob ich mit mir im Inneren rein bin? Also, ich überlege mir gerade, wie ich bilde mir ein, dass mir das gelingen würde, bin mir aber nicht ganz sicher, je nachdem, wie komplex die Fragestellung ist, wie mein eigener Energielevel ist, wie viel Druck ich gerade empfinde. Also ich würde sagen, meine Fähigkeit, mich selbst zu analysieren, ist nicht immer gleich gut.
Ja, na klar. Und das ist eben so ein bisschen das Regulierende, dass man so ein bisschen mitbekommt, oh ey, ich bin gerade gestresst und wie auch immer. Der erste Punkt ist, wenn ich sage oder aufschreibe, wie es mir geht, reguliert mich das dann. Warum? Ich habe plötzlich wieder eine Verbindung zum Großhirn. Weil ich muss benennen, boah, ich bin frustriert. Deswegen ist es auch okay, als Führungskraft auch mal zu sagen, wie es einem geht. Ja? Weil das reguliert
auch
dich.
Auch wenn das Schwäche nach außen zu erkennen.
Das suggeriert Schwäche, aber ich mache immer das Beispiel, wenn ich sage, ey, Jus, ich bin hier echt frustriert. Das ist doch keine Schwäche. Ja? Oder, ey, ganz ehrlich, selten war ich so enttäuscht, weil das Ding nicht geklappt hat. Ich war fest davon überzeugt, es hat nicht geklappt. Ich bin wirklich am Boden. Kann so sein. Ja? So, solange ich im Handeln bleibe, solange ich in der Auseinandersetzung bleibe und mich jetzt nicht zurückziehe oder in so eine Trotzreaktion, ja, dann ist es schwierig. Aber ansonsten kann ich das tun. Und hier sind, wenn du sagst, woran merke ich das? Das eine ist eben wirklich ein rein somatischer Merker sozusagen, Coaching-Deutsch. Das heißt, ich spüre es einfach im Körper. Und wir können ja mal so ein Beispiel machen, wenn du sagst, okay, gibt's irgendwas, was dich gerade beunruhigt? Das könnte eine E-Mail sein oder ein To-Do oder vielleicht ein Investment oder ein Projekt. Oder ein Konflikt. Und wir lassen es einfach daran, was beunruhigt uns gerade? Und ich merke schon selbst, wenn ich an was denke, ich werde eng. Ja? Also es ist im Kiefer oder im Nackenbereich oder im Brust, das ist immer ein bisschen anders. Es gibt diese Enge. Und wenn ich merke, ich bin in dieser Enge, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ins Überkontrollieren oder ins Vermeiden gehe und dass ich kurzfristig denke, ist riesig. Und wenn ich merke, oh wow, ich habe hier Optionen. Ich kann wählen. Ich kann dies machen, ich kann das machen, irgendwas in der Mitte. Ich bin plötzlich verbunden mit den Leuten, die mir wichtig sind. Ich bin neugierig. Neugier ist ein super Ding. Ja? Sagen, oh, warte mal, das ist ja völlig unangenehm, wie der sich hier verhält. Warum macht denn der das? Zack. Und diese fünf, also da gibt's, ich reguliere eigentlich immer so nach an fünf Dimensionen, wo ich sage, die stehen mir immer unmittelbar zur Verfügung, wenn ich eng bin. Ich mache eine kurze Pause, wenn ich merke, ich bin eng. Vielleicht atme ich durch. Und dann sage ich, ich kann in die Neugier gehen, offen sein. Warum macht denn der das? Wo kommt denn das her? Was ist denn eine andere Perspektive? Wie sieht der drauf? Wie würde ich in 10 Jahren drauf schauen? Wie würde ein Mentor drauf schauen? Kann ich immer machen. So. Das zweite ist, geerdet sein. Ich kann immer sagen, okay, das ist jetzt wirklich unangenehm und ich mag das nicht, aber es ist so, wie es ist. Wie will ich denn jetzt damit umgehen? Mit Fairness, Neugier, erstmal akzeptieren. Also ich kann immer offen sein, ich kann immer akzeptieren. So, jetzt das dritte, verbunden, mit den wichtigen Leuten verbunden. Häufig ist es so, wir wollen vielleicht Harmonie oder Zustimmung haben, das kann ich nicht erzeugen. Ich kann aber authentisch und caring reingehen und fragen, was die anderen brauchen, um mitzumachen. Ich kann sagen, hör mal, mir ist Folgendes wichtig, ich bin mir nicht ganz sicher, wo ihr da steht, aber wir müssen hier zusammen durch, ich brauche hier ein hartes Commitment, irgendwie, was braucht ihr? Und das kann ich immer tun. Und ich mache jetzt, und diese Einstellung, authentisch und caring reinzugehen, ich mache jetzt noch 2 weitere. Häufig bin ich so im Soll und Muss unter Druck. Dann habe ich plötzlich externe Erwartungen. Ich muss soll und dies und so, ich muss dies und das und die anderen sollen und müssen. Wahnsinnig eng wird das. Und ich kann sagen, wovon bin ich denn überzeugt? Und das ist ein guter Schritt, egal was, weil ich davon überzeugt bin. Und das Letzte ist zu sagen, versuche ich hier Sachen zu erzwingen und ein Outcome, ein Ergebnis zu erzwingen, was ich nicht kann, ja? Oder fokussiere ich mich auf das, was ich beeinflussen kann und tue das nach bestem Wissen und Gewissen, wie man so schön sagt. So. Und diese 5. Da ist das Lustige, was haben die gemeinsam, wenn ich in der Enge bin und was haben die gemeinsam, wenn ich in der Weite bin? Wenn ich in der Enge bin, versuche ich Sachen zu kontrollieren, die ich nicht kontrollieren kann. Ich kann die Gefühle anderer Leute nicht kontrollieren. Ich kann die Ergebnisse nicht hundertprozentig kontrollieren. Ich kann nicht kontrollieren, dass die Leute mir für jeden, also dass die Leute alle meine Vorschläge gut finden. Ja, so. Aber ich kann kontrollieren, aus Überzeugung zu handeln, aus Verbundenheit zu handeln, um mich auf das zu fokussieren, was ich beeinflussen kann, meinen Beitrag. Und plötzlich wird Führung leichter. Ja, wir machen es uns schwerer, als wir müssten häufig.
Ja, das ist ein super Beispiel, das muss ich mir gleich nochmal aufschreiben. Was hast du die fünf nochmal so für mich zum Mitschreiben? Also erst habe ich mir gemerkt, ist in die Neugierde gehen. Das zweite war das Erdung, die Akzeptanz. Hilf mir nochmal bei den weiteren.
Genau, ich nenne sie einfach mal offen und neugierig, geerdet und akzeptierend, verbunden in Authentizität, ausgerichtet aus Überzeugung und handeln mit Fokus und Freude. So, und manchmal dreht man eine Schleife und zwischen offen und geerdet, da gibt's häufig so die größte Schleife, weil ich dann sage, oh, das ist der Erik, wie der das Interview führt. So, und dann sage ich mir so, warte mal, warum macht denn der das? Und dann öffne ich mich erstmal, ich mache ein bisschen Abstand. Ich sage, okay, ja, der hat ein Interesse an dem und dem Thema. Dann sage ich, okay, ja gut, wenn ich es so sehe, kann ich es akzeptieren. Ja, so. Und dann, so dieses Ding, einfach durch die Öffnung wird es mir häufig einfacher zu akzeptieren. Und wenn ich akzeptieren kann, kann ich mich wieder mehr öffnen. Ja, so. Und das ist sozusagen fast der wichtigste Kreislauf zwischen Öffnen und Akzeptieren und Erden. Und daraus kann ich dann in die Verbundenheit gehen oder in meine überzeugende Zielrichtung oder in mein Führen mit Wirkung.
Super. Damit kann ich richtig was anfangen. So aus der, lass uns mal so in die Praxis reingehen. Ich bin jetzt unsicher, ob ich jetzt praktisch so die fünf häufigsten Fehler, die noch gemacht werden, oder die besten Tricks, die ich in der Praxis anwenden kann. Wo kann man besser was von lernen? Von Fehlern oder von Beispielen?
Naja, du hast die Antwort schon gegeben. Lernen. Ich sag mal eins zu dieser Fehlerkultur, weil ich die immer sehr spannend finde. Ja. Häufig heißt es, wir müssen jetzt Fehler feiern und irgendwie, so finde ich auch komisch, ehrlich gesagt, was ist schon unangenehm, zu Recht. Was wir feiern können, ist immer lernen. Ja. Und das ist wieder ein Thema, wo wir sagen, dafür können wir Verantwortung übernehmen. Wir können nicht dafür hundertprozentig garantieren, dass keine Fehler passieren. Ja. Aber wofür wir Verantwortung übernehmen können, ist hinzusetzen, was lernen wir denn daraus? Ja. Und wenn wir wenigstens das mitnehmen, dann haben wir wieder ein Schrittchen in Richtung Wachstum gemacht. Und deswegen kann ich aus Fehlern lernen und ich kann aus positiven Anekdoten lernen. Ich glaube, jetzt machen wir es mal positiv. Wir haben ja eben einmal gesagt, einfach mich mal ein bisschen mit mir selbst zu beschäftigen. Wann werde ich eigentlich eng und wann werde ich weit und was hilft mir da? Es könnte Sport sein, es könnte Meditation sein, es kann mal eine Atemübung sein, es kann auch mal Journal sein. Ich schreibe den Scheiß jetzt einmal auf, dann ist er raus. So. Und das andere ist, da nicht stoppen, sondern die Leute sagen, ja, ich kann nicht meditieren, ich fahre Fahrrad, ist gut, aber da muss ich auch reflektieren. Ja? Ich muss mir die Zeit schon nehmen und sagen, okay, warum geht's mir eigentlich jetzt gerade so blöd? Warum brauche ich denn jetzt das Fahrrad? Was war denn das? Was wünsche ich mir eigentlich? So, also das ist mal das eine, was wir schon gesagt haben. Das ist einfach wichtig, deswegen wiederhole ich es nochmal. Ich brauche irgendwas, was mich regulieren kann und ich brauche Momente der Reflexion. Ja, wo ich sage, okay, was bedeutet das eigentlich? Was will ich hier eigentlich? So, und jetzt gehen wir nochmal ins Außen. Wir hatten ja vorher gesagt, Klarheit, Energie, Erfolg. Und ich nenne sie nochmal und dann gebe ich nochmal so 2, 3 Mini-Tipps und dann können wir ja nochmal schauen, wo du vielleicht eine Neugier hast nochmal. Und ich fange damit schon mal an. Klarheit, Energie, Erfolg. Wenn ich mir nur die 3 Sachen nehme und sage, was kann ich denn damit machen im nächsten One-on-One-Gespräch, kann ich sagen, du, nach dem nächsten Gespräch oder nach jedem Gespräch frage ich immer, wiederhole mal, was du verstanden hast, um sicher zu gehen, wir haben Klarheit. Ne? Es ist schon mal besser, den anderen das wiederholen zu lassen, als wenn ich permanent sage, ne, ich wiederhole es jetzt nochmal, stimmt doch, oder? Sagen die ja, so mittelklar, ob es Klarheit ist. Ja, so, also wiederhol doch nochmal, was haben wir jetzt abgemacht? Ah ja, super. So. Zweite ist, aber bist du wirklich 100% jetzt hier on board überzeugt, weil das wird schwierig oder so richtig spüre ich es noch nicht. Oh, gut, wunderbar. Und das Letzte ist, hast du wirklich alles, was du brauchst? Bis zum nächsten Mal und dann haben wir eine Abmachung. Ganz banal. Diese 3 Mini-Fragen und, was ich eben gerade gesagt habe, eine Abmachung machen. Wenn ich eine Abmachung mache und du sagst, ja, nur wir haben eine Abmachung, dann weiß ich, du hast Verantwortung für Klarheit und Energie, deine Energie und deine Erfolgsvoraussetzungen mit übernommen. Wir haben es kurz besprochen und hast gesagt, mache ich. Ja? So, das wäre so ein kleines Ding, wo ich sage, das ist wirklich unmittelbar handlungsfähig. So, und jetzt kann ich, jetzt gehen wir vielleicht nochmal einmal kurz in Klarheit rein. Wir können die anderen drei ja auch machen, um mal eine Anknüpfung zu geben. Bei Klarheit gibt es drei Unterdimensionen. Mindestens mal, aber das sind die wichtigen. Zu sagen, Richtung, wo geht's hin? Das zweite ist Verantwortung. Wer macht was? Und das dritte ist, häufig vergessen, wie sieht gut aus? Mhm. Und wie kriege ich das raus? Ob die Richtung klar ist, die Verantwortung klar ist und ob klar ist, was gut heißt? Nicht, indem ich es fünfmal erkläre, sondern indem ich sage, hör mal, wiederholt ihr doch nochmal, was ist jetzt die Richtung, wer macht jetzt was und wovon seid ihr überzeugt, was heißt gut? Mhm. Kann immer nochmal die anderen in den Dialog mit einbringen. So, und so kann man wirklich durchgehen. Das erste ist, wir haben drei grundsätzliche Fragethemen, da kann ich nochmal rein. Aber wenn ich das vergessen habe, ist doch nicht schlimm. Ich frage einfach immer, sag dir nochmal, was glaubt ihr, wo es jetzt hingeht und wer Verantwortung hat? Das ist doch klar. Und dann sagen die einem schon das, wo ich ein bisschen nachfüttern muss.
Ja, das ist, das kennt man ja auch aus dem Mann, also ich kenne das aus der Kindererziehung, dass es auf jeden Fall nochmal notwendig ist, die andere Seite es wiederholen zu lassen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das mit, ob ich mich das traue, mit Erwachsenen in jeder Situation so zu machen, ohne dass es allzu sehr so von oben herabkommt.
Ja, das muss natürlich ehrlich sein, ne? Wenn ich jetzt da irgendwie nur so Dialoge mache, aber und das ist die Tonalität, spielt ja eben auch eine Rolle, ja. Manchmal sagt man halt einfach nochmal, du, ich wiederhole nochmal meine Punkte jetzt und dann merke ich ja so ein bisschen, ob der dabei war oder ob der nicht zugehört hat, ja. Und dann kann ich zumindest, also das vielleicht nochmal einmal, ich kann immer nachsteuern, meiner Meinung nach. Und wenn ich die Befürchtung habe, jetzt vielleicht auch in einem Machtgefüge, was nicht ganz einfach ist. Manchmal muss ich mir eben dann sagen, ist mir das jetzt wichtig? Und dann sage ich, pass mal auf. Mir ist wichtig, dass hier meine Position mal verstanden wird. Ist es okay? Wollen wir das jetzt machen oder ist das jetzt nicht die richtige Zeit? Dann brauche ich aber irgendwann nochmal 10 Minuten.
Werbung. Du und dein Unternehmen sollen nicht nur gesehen werden, sondern was bedeuten? Ich habe die Lösung für dich. Mach einen Business-Podcast. TLDR Studios entwickelt Formate, die wirken. Also von Thought Leadership, Employer Branding, Lead Gen, alles drin. Du bringst die Vision und wir liefern Konzept, Produktion und zielgerichtete Distribution über alle Podcast- und Social-Media-Kanäle. Bist du bereit für dein Format? Deine Story wartet schon. Mehr Infos findest du unter tldrstudios.com oder schreib uns einfach direkt an podcast@tldrstudios.com. Wir freuen uns auf dich. Ende der Werbung.
Eine Dimension, die mir zwar unbewusst immer klar war, aber die mir jetzt praktisch, als ich das Material deines Buches gesehen habe, nochmal deutlich und im Vorgespräch auch nochmal deutlich wurde, ist der Faktor Energie. Und jetzt frage ich mich, ich halte, wenn ich so selbst auf mich gucke, ich halte das, wenn ich gut drauf bin, halte ich das Energielevel für eine echte Stärke von mir, aber auch eine echte Schwäche, wenn Energie mal nicht vorhanden ist. Wie kann ich das steuern? Hast du da einen Tipp für mich? Weil Energie kann ich ja nicht, also denke ich zumindest, kann ich nicht künstlich herbeiführen. Ich kann mich zu ganz vielen Sachen durch Disziplin und durch Klarheit kann ich mich dazu bringen. Aber meinen eigenen Energielevel, da würde ich jetzt behaupten, da habe ich nur einen sehr indirekten Einfluss. Bin ich da irgendwie schief gewickelt oder geht das anderen auch so?
Das ist eine gewisse Herausforderung, aber auf der anderen Seite kann man da natürlich schon was machen. Vielleicht, ich überlege mir gerade, wo ich anfange. Das eine ist, wir fangen vielleicht mal das rollen wir das vom Tisch. Mhm. Das kennen wir ja aus dem Sport. Wenn ich High Intensity in Peak Performance gebracht habe, dann brauche ich auch Peak Recovery. Mhm. Punkt. Mhm. So, da kann ich auch nicht drum rumreden. Ja? Das ist halt so. Ja? Mhm. So im Management ignorieren wir das manchmal, ja, aber also manchmal, wenn ich so gucke, in welchem Zustand Führungskräfte sind, wenn die so auf der Bank säßen, würde der Trainer die nicht auf den Platz lassen. Mhm. So im Management oder in der Führung ist es dann häufig noch so, dass es besonders brave ist, dann trotzdem noch aufs Feld zu gehen. Mhm. Ja? Und ich sage, ja, aber ey, nirgendwo wird so genau gemessen wie im Sport Leistung.
Ja.
Ja. Sozusagen, das ist ja nicht blöd, ja, dass sie die nicht spielen lassen. Das ist smart. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss natürlich mal gucken, dass wir so die ganze Physis und wie auch immer, da muss ich auch mal Recovery bekommen. So, wenn das aber jetzt mal gegeben ist, sage ich mal, ja, also sozusagen, du bist gut ernährt, ausgeruht und ausgeschlafen. Und trotzdem fühlt sich die Energie so ein bisschen blöd an. Dann gibt's zwei Sachen, auf die ich vielleicht eingehen werde. Das erste ist individuell. Und ich habe heute einen Anruf gehabt, heute Morgen von einer Bekannten, die für so ein Projekt sagte, hör mal, Mirko, ich brauche nochmal einen Arschtritt. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich so an mein Buch denke, ist es, glaube ich, nicht das Richtige, dir einen Arschtritt zu geben für das Projekt. Ja, worauf hast du einen Bock? Und sie so, wie? Ich sag, ja, sag mal, jetzt mit dem Projekt, mit wem würdest du da gerne arbeiten? Was wären denn die nächsten Schritte? Worauf hast du wirklich, wirklich, wirklich Lust? Ich dachte, ich hätte das Handy hier ausgemacht. Worauf hast du wirklich Lust? Und dann war das ein bisschen erstmal hat gestutzt. Und dann nach 3 Minuten kam es plötzlich. Darauf hätte sie Lust, darauf hätte sie Lust, darauf hätte sie Lust, darauf hätte sie Lust. Und wir hatten, nach einer Viertelstunde hatten wir einen Projektplan, wo sie sagt, ihr habt da Bock drauf.
Ja, super.
Ja. Ja, wenn ich dir jetzt gesagt hätte und nochmal Druck und ey, das ist doch bescheuert und natürlich schreib das doch einfach auf, jetzt mach doch dies, ja, sozusagen, guess what? Die Wahrscheinlichkeit, dass die mit so einer positiven Energie da rausgegangen wäre, ist so mittel. Das heißt, Nummer eins, die Leute müssen mal ein sicheres Umfeld haben, wenn sie sich bedroht fühlen, ist es häufig schwierig, wenn dann kann die Energie nicht entstehen. Ja? Das zweite ist, wir brauchen eine Zugehörigkeit, ja, zum Team, dass wir sagen, hey, wir machen das mit anderen Leuten zusammen. Und das war eine große Komponente von dem, was wir heute Morgen gesprochen haben. Mit wem hast du Bock, das gemeinsam zu machen? So. Und das dritte war, und jetzt zu sagen, und wir müssen aber auch so eine Autonomie fühlen. Wir müssen uns da ein bisschen einbringen können. Und das war das andere, worauf hast du Lust? Ja? Mit wem hast du Lust drauf und worauf hast du Lust? Und dann haben wir noch gesagt, okay, was kann schon schiefgehen? Und damit war die Sicherheit hergestellt. Und das war das Erste. Einfach zu sagen, Mensch, was kann schon schiefgehen? Mit wem will ich es machen und worauf habe ich Bock? Und jetzt kommt das Zweite. Jetzt arbeite ich ja häufig mit Leuten zusammen. Und da ist es so einfach schon mal das Thema konkret zu benennen. Und im Führungsteam zu sagen, hör mal, ich spür's gerade nicht. Was sagt denn ihr hier von der Energie? Das ist doch irgendwie eng, belastend, was auch immer. Und dann sagen die anderen vielleicht, nee, Quatsch, liegt nur an dir oder irgendwie sowas. Aber die meisten sagen, ja, nee, klar, scheiße. Und dann sagst du, okay, jetzt sag mal auf einer Skala von 1 bis 10, jetzt mal hier, wo sind wir denn? 4, 5, 6 oder so. Und dann sagst du, okay, pass auf, was können wir denn machen? Das macht doch so keinen Spaß. Und dann kommen 5 Vorschläge. Ich mache das regelmäßig, dann hast du 5 Vorschläge auf dem Flipchart stehen und sagen so, ja, was machen wir davon jetzt? Ja, 1, 3, 7. Wonderful. Es könnte sein, wir lüften mehr, wir machen eine Pause, wir haben andere Themen, wir machen Pre-Reads, was auch immer es gibt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das Ding benennen. Und bei mir war es so, als ich von McKinsey kam, wenn bei uns ein Meeting scheiße war, dann habe ich gesagt, okay, dann muss der Projektplan besser werden oder die Strategie besser. Ja, stattdessen hätte ich sagen sollen, ja, aber das ist doch ein scheiß Meeting hier. Das fühlt sich doch total schwerfällig an. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Ja? So, wie können wir das ändern?
Ja, stimmt. Also das Benennen und dadurch dann Raum geben, um Energiespender zu finden. Ich dachte gerade so, als du von dem Beispiel deiner Bekannten gesprochen hast, gibt es so Führungsarchetypen? Ist die Frage, also ist das zulässig, so typische Führungsmuster festzulegen? Gibt es Menschen, die sich abgrenzen in ihrem Verhalten gegenüber anderen Führungstypen?
Naja, also ich glaube schon, dass es in der Mustererkennung hilfreich sein kann, mal zu sagen, was mache ich eigentlich gerne und was mache ich unter Druck oder so. Und ich mache das auch häufig mit Führungskräften, wo ich immer sage, Mensch, können ja auch hier die Zuhörer mal machen, einfach hier nach dem Podcast zu sagen, was mache ich eigentlich am liebsten von Klarheit, Energie, Erfolg? Mache ich so eher so der Strategie, das macht mir Spaß, oder mit dem Team, das macht mir Spaß, oder so Projektpläne und die Dinger wegballern und hier so die KPIs, Erfolge erzählen, das macht mir Spaß. Und da hat jeder eine andere Reihenfolge. Ja. Und dann kann man noch mal drauf schauen, was passiert denn unter Druck. Geht ihr ran ans Team oder geht ihr raus aus dem Team? Macht ihr es allein oder sucht ihr Hilfe im Team? Ja? Werdet ihr perfektionistisch oder macht ihr gar nichts? bei der Strategie. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. So, jetzt machen wir mal so ein paar Typen. So, um mal zwei zu nennen. So der klassische Gründer, der ist meistens gut bei Klarheit, Vision etc. Und der kann so ein Team mitnehmen und Energie erzeugen und begeistern. Weil die gründen ja mit ihm. Ja, das finden die so. Und dann hat er häufig, jetzt klischeemäßig, der oder sie, habe ich nicht so dieses Day-to-Day Nitty-Gritty Projektplanungsding und so. Das liegt denen dann manchmal nicht. Und jetzt ist die Gefahr zu sagen, so bin ich halt. Mhm. Ja, und dann das so in so einer verkürzten Identität als Ausrede zu nehmen. Das geht natürlich nicht, sondern die Verantwortung bleibt natürlich auch für Performance Management bei mir, aber ich kann mir überlegen, ob ich selbst besser werden will oder ob ich mir jemanden suche, ob ich mir einen COO suche irgendwann und einen Chief Commercial, wo ich sage, hier komm, mach du das. Ja? Mhm. Und deswegen ist die Erkenntnis, wo ich vielleicht auch eine Lücke habe, ja, gar nicht schlecht erstmal, nur dann muss ich eben sagen, trotzdem bin ich verantwortlich, die zu füllen. Mhm. Ja, und wenn du nochmal, weil du es angesprochen hast, ich kann da nochmal einen anderen Typen, so der klassische Vertriebler, und das ist natürlich eine Zuspitzung hier, ne? Aber der hat häufig, der ist ja nah am Team und die feiern und die sind energized und damit Leads generiert und hier Deal. Und wenn du dann sagst, hör mal, jetzt, wie sieht denn die Organisation jetzt mit AI in 6 bis 12 Monaten aus, dann fehlt es da an der Strategie. Natürlich ist nicht jeder Vertriebler so, aber das sind so diese Typen, die man vielleicht kennt. Und so richtig oder falsch vor dem geistigen Auge hat. Und dann ist es eben so, dass ich in meiner Führung mit meinen Leuten auch sagen kann, Mensch, pass mal auf, wie wollen wir denn damit umgehen? Willst du selbst ein bisschen mehr? Suchen wir da jemanden? Kann ich jemanden unterstützen? Etc. Ja, weil ich, aber auch eben meine Führungskräfte, müssen alle drei Verantwortungen übernehmen.
Da kann ich richtig gut was mit anfangen. Gibt es noch einen dritten Typen?
Ja, klar. Es gibt den klassischen McKinsey-Typen. Mhm. Ja,
der Berater.
Der ist der Berater, ja, der super in der Strategie ist. Der kann ja auch das Organigramm dahin dengeln und dann hat er einen mega tighten Projektplan, ja. Aber wenn er plötzlich merkt, das Team zieht nicht mit, und jetzt mache ich es mal wirklich klischee-mäßig, ja, dann kommt er eben mal an und sagt, hör mal, du musst mich da hier zum Direktor machen oder zum wie auch immer, weil die machen nicht, was ich denen sage. Ja. So, und oder der zweite Schritt ist dann zu sagen, hör mal, wie kann ich denen das so vermitteln, dass ich die mehr an Bord bekomme, ja? Statt zu sagen, ja, was wollen die eigentlich, ja? Und da versuchen die Energie zu erzeugen, die Leute wirklich mitzunehmen. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt natürlich irgendwie Berater, die das sehr gut können. Aber viele haben auch nicht die Worte und das Rüstzeug bekommen, um zu sagen, ey, Mama, ich fühle hier, ich muss die ganze Zeit pushen. Das ist zu anstrengend für mich, ja? Oder das Meeting ist zu anstrengend. Was kann man hier ändern? Mhm.
Das verstehe ich. Ich finde das eine super Perspektive, so diese mit diesen drei Typen. Ich glaube, da kann sich jeder was unter vorstellen, kann sich an die eigene Nase fassen oder auch hinterfragen. Ich finde das interessant, dass du sagst, irgendwie, das kann man nicht einfach mit einer Biografie jetzt dann so eine Lücke offen lassen, sondern muss man entweder besser werden oder die Organisation so aufbauen, dass diese Schwächen kompensiert werden. Die Beispiele, die wir jetzt so genannt haben, also so habe ich sie immer gelesen, sind also zu Recht stark aus der Operator-Brille gedacht. Wir haben im Vorgespräch auch über Führung in Aufsichtsräten oder im PE-Umfeld gesprochen. Ich glaube, so unsere argumentative, den Bogen, den wir da so genommen hatten, ist, man führt ja auch im nicht operativen Geschäft, bewusst oder unbewusst, oder auch die Abwesenheit von Führung ist auch eine Art von Führung. Wie kann man sich da am besten orientieren, dass man nicht, also ich würde auch da wieder erstmal sagen, ist man die größten Führungsfehler vermeidet oder vielleicht auch positiv gedacht, Führung reinzubringen, ohne dass man selbst operativ tätig ist.
Ja, du hast da selbst ein bisschen geschmunzelt, als du eingeführt hast. Vielleicht beschreiben wir mal die Situation. Was hast du beim PE? Du hast häufig ein Mehrheitseigentümer in so einem Portfoliofirma, der hat dann viel Macht. Und die PEs selbst haben dann ein Portfolio, sagte ich gerade, das heißt also viele Beteiligungen. Und da ist ein relativ kleines Team, was die steuert. Ja? Mhm. Und im Team, und jetzt wird es natürlich auch nochmal wieder ein bisschen klischee-mäßig verkürzt, okay, da sind häufig Leute, die bisher keine große operative Erfahrung hatten oder gar keine, ja, in der operativen Führung von so einem Laden, die aber sehr, sehr gut sind in der Analytik, jetzt mal verkürzt in Excel oder eben auch strategisch in PowerPoint und so weiter. So, das ist die Situation. Großes Portfolio, viel Macht, mehr als Eigentümer. So, und jetzt, das ist nicht nur bei PE so und auch nicht alle PEs, aber sind so drei Muster vielleicht, wo wir mal reingehen können. Das erste ist, wird versucht, so eine Pseudo-Klarheit zu erzeugen, zum Beispiel über so einen Value-Creation-Plan.
Mhm.
So. Wenn aber keine Überzeugung bis tief zweite, dritte Ebene im Management ist für das Ding, ja, dann gibt es keine Klarheit, dann ist es halt ein Stück Papier. Mhm. Ja. Das zweite ist, ich sehe dort häufig auch das Muster der transaktionalen Führung.
Mhm.
Also sehr Budget, Projektplan, Einzelmaßnahmen.
Ja? KPIs,
so,
ja genau.
KPIs. So, das ist eben beim Performance Management gut, aber da diesen Zwischenschritt vielleicht nochmal einzuführen und zu sagen, in unserer Beziehung zu dem Management-Team und in der Beziehung vom Management-Team zu dem operativen Team, ja, haben wir eigentlich hier ausreichend Klarheit über die Vision, über die Verantwortung und was gut heißt wirklich? Mhm. Klarheit, ja. Mhm. Und es ist ein bisschen spüren und eng und weit kann jeder spüren, ja. Mhm. So, spüren wir hier die Motivation und haben die wirklich, glüht da das Feuer, ja, so, mhm. Und haben wir das Performance Management. Mhm. Und das kann eben an drei Ebenen nachgesteuert werden. Und wie finde ich das raus? Das hat mir vorher schon gesagt, im Dialog. Das kriege ich eben nicht nur über Top-Down-Vorgaben hin, sondern nur im Dialog, um zu schauen, ob ich wirklich ein Verständnis, so lange Rede, kurzer Sinn, aufpassen, dass man nicht zu einer verkürzten transaktionalen Führungssicht kommt, sondern tatsächlich auch dort das volle Spektrum bespielt. Ja, und das letzte, das ist dann eher so ein Vermeidungspattern, wo ich dann sage, gut, es ist jetzt dieser CEO, der ist es jetzt nicht, oder dieser CEO, das ist jetzt nicht, das hat nicht geklappt, jetzt nehmen wir den nächsten und dann, jetzt lassen wir den erstmal machen. Wo du sagst so, aber wieso? Geht doch jetzt schon in den Dialog, was ihr euch vorstellt und was ihr erwartet. Und zwar über den Value Creation Plan hinaus, ja. Geht dann, hört dann noch ein bisschen rein und dann ist eben so, nee, der soll das jetzt erstmal machen. Ich will dem ja nicht reingrätschen. Ja. Prinzipiell kein blöder Gedanke. Aber dranbleiben, ja. Mhm. Im Dialog sein, ja. Heißt ja nicht micromanagen. Ne? Sondern heißt eben im Dialog schauen, ob wir uns gemeinsam mit Klarheit, Energie und Erfolg in die richtige Richtung machen. Also das sind also Pseudoklarheit, transaktionale Führung oder manchmal eben so ein falsch verstandenes Verständnis von fehlendem Engagement. Das sind so drei Muster, die ich schon hier und da sehe. Ne?
Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Also gerade auch der Punkt zwischen, dass es eine riesen Bandbreite gibt zwischen Micromanagement und Hands-off und dass es etwas dazwischen gibt zwischen Hands-off und Austauschen.
Ja.
So Leadership Empowerment oder das, was du sagtest, so was, weil in der Regel, das ist ja das Schöne, dass Management und PE ja in der Regel immer eine Interessensgleichheit haben. Das muss man ja schon sagen, ne? Und das sind in der Regel auch immer sehr, sehr gut, gerade analytisch sehr gut ausgebildete Menschen. Manchmal könnte man, ich weiß, wir verallgemeinern jetzt, ist so ein bisschen die soziale, aufgrund der, das nicht so im operativen, alltäglichen Geschäft sind, manchmal so für so soziale Begegnungen im Management vielleicht einfach die Unsicherheit oder die Erfahrung zu gering und die Unsicherheit zu groß. Aber eigentlich müsste man sagen, so Leadership Development oder Leadership Empowerment müsste doch eigentlich aus einer Gesellschafterperspektive einen unglaublich guten ROI haben.
Ja, das ist, und ich glaube, das hat das auch, wenn man schaut, welche PEs haben wirklich gute operative Partner oder eine gute Value Creation Unit oder so, die mit einem modernen Führungsverständnis da rangehen. Und die, aber die Frage, wenn sie so losgeht, was ist der ROI von guter Führung, ist brutal schwer zu beantworten. Und wenn eben die Voraussetzung für einen offenen Dialog über Führungsfähigkeiten entlang der drei Kerndimensionen daran hängt, ob es ein Excel für den Return on Invest gibt, nee, dann ist das Ding schon wieder so unter Druck. Ne? Nee, aber nee, du hast natürlich vollkommen recht. Du hast natürlich vollkommen recht, die und das wäre eben der Aufruf. Ich meine, man muss jetzt mal schon sagen, jetzt gibt es sicherlich makroökonomisch den einen oder anderen Druck durch hohe Zinsen und durch die SaaS-Okalypse und wie sie alle heißen, die auch PE trifft. Aber ansonsten ist es natürlich ein wahnsinnig erfolgreiches Modell gewesen und auch immer noch, ja. Aber ich glaube, da liegt tatsächlich noch ein Potenzial zu überlegen, okay, haben wir nicht noch eine andere Art und Weise, wie wir über Führung und wie wir damit umgehen, in der Wertschöpfung einfach noch eins, also noch mehr Alpha zu generieren, noch eins draufzusetzen.
Ja, also man kann es ja umgekehrt auch wieder sagen, was sind die Kosten der Unterlassung?
Genau.
Weil man würde ja auch so, man macht ja auch sonst praktische Organisationsassessments, macht man ja auch, nur oft sind diejenigen, die an der Spitze der Organisation operativer Art, dann sind diejenigen, die am wenigsten Unterstützung kriegen. Und dann gibt es ja auch schon diese gemeinsame Klarheit, ist ja trotzdem nicht immer so, dass da alle immer auf derselben Welle surfen. Also auch da kann man bei gut geführten Strukturen sicherlich, aber auf der Klarheit, auf der Energieseite, auf der Verbundenheit, da kenne ich jetzt genügend Situationen, wo man auch deutlich verbessern kann. Auch dein letzter Punkt, ne, den du vorhin sagtest, was ist eigentlich das gute Ergebnis? Was ist eigentlich das wirklich klare Ziel, auf das wir hinarbeiten? Das wäre ja praktisch, in der Theorie ist das allen klar, aber in der Praxis kennen wir, glaube ich, beide genügend Beispiele, wo das halt eben nicht immer klar ist.
Ja, genau. Und da ist die Frage, habe ich eine Beziehung, die gemeinsames Lernen erlaubt?
Mhm.
Ja. Das ist gut.
Mhm.
Oder habe ich eine Beziehung, wo das defensiv wird, wo das Management mittlerweile vor einem Rechtfertigungsdruck ist oder der Investing-Partner im Rechtfertigungsdruck für seinen Value Creation Plan. Ja, ist ja nicht nur, da gibt es ja mehrere Seiten, die Druck haben können, wenn es schlecht läuft.
Mhm.
Und da eben zu sagen, wie kommen wir wieder in den Pfad der gemeinsamen Neugier und des gemeinsamen Lernens, um jetzt das Beste aus der Situation zu machen. Ja?
Mhm.
Und eben nicht uns so eine Wunschwelt zu schaffen, aber eigentlich sollte es doch so sein. Ja, gut, ist aber nicht. Ja? Und dann zu sagen, und was ist jetzt der beste Schritt? Ja?
Mhm.
Und da nicht zu lange mit zu warten, bis es wirklich knallt. Ja, sondern früher Signale aufzusagen, okay, gegebenenfalls sind wir hier nicht auf dem richtigen Weg. Wie können wir denn rausfinden, ob wir auf dem richtigen Weg sind, welche Alternativen es gibt, und um hier wieder Trittfestigkeit zu bekommen. Und das braucht einen Dialog. Und dann brauchst du vielleicht nicht Zustimmung, das haben wir schon gesagt, und Harmonie und so, die müssen jetzt nicht alle in den Arm legen. Aber es braucht ein gemeinsames Commitment, dass das der gemeinsame Weg ist.
Ja.
Und Punkt.
Ja. Mirko, mit Blick auf die Zeit, ich könnte noch ewig lang mit dir weitersprechen. Zum Glück gibt es ja bald ein Buch, was ich mir in Ruhe durchlesen kann, und ich darf dich da bestimmt auch nochmal zu einzelnen Sachen fragen. Aber wenn du jetzt schon was spoilern könntest, so 2, 3 Sachen, die in deinem Buch stehen, die ich schon morgen oder heute Nachmittag noch anwenden kann, um einfach besser in der Führung zu werden, in der inneren als auch in der äußeren Führung, was wäre denn das?
Ja. Nummer 1, mal drauf zu achten, in welchem Zustand bin ich und kann ich mich regulieren? Durch ein bisschen Atmung, durch Sport, durch ein gutes Gespräch. Nummer 1. Nummer 2, nehme ich mir die Zeit zu reflektieren, um rauszufinden, was mir wichtig ist und wovon ich überzeugt bin.
Mhm.
Dass ich aus so einer inneren starken Haltung und Überzeugung handeln kann. Ja? Mhm. So. Und das Dritte ist, dann in den Dialog gehen, um gemeinsam Klarheit, Energie und Erfolg zu erzeugen. Und dieser Dialog, und das vielleicht als letzten, ist Der Trick dabei ist zu sagen, der andere ist auch verantwortlich für Klarheit, Energie und Erfolg. Und danach machen wir eine gemeinsame Vereinbarung, eine verbindliche Vereinbarung, ja, und eine Abmachung. Das heißt, ich frage, Erik, ist es für dich denn auch klar? Hast du auch Bock drauf? Und hast du auch alles, was du brauchst? Und dann machen wir eine Vereinbarung. Ansonsten bin ich immer in der Bringschuld. Mhm. Ja, für das, was ich mir wünsche. Nein, ich muss die anderen mitnehmen. Oder es wäre gut, die anderen mitzunehmen. Also ganz kurz, einfach zu sagen, Zustand erkennen, was zu haben, was dann reguliert, reflektieren können, was ist mir wichtig, wovon bin ich überzeugt. Und dann im Dialog schauen, dass ich vorankomme.
Richtig gut. Lieber Mirko, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir persönlich für dein Wirken ganz viel Erfolg. Viel Erfolg für dein tolles Buch und das Buchprojekt. Und ich freue mich auf den nächsten Austausch mit dir. Vielen Dank.
Ja, Erik, es war mir ein Fest. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf nächstes Mal.
Dankeschön.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.